Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Kevin Spacey ist gerade mit einem längeren Porträt im Zeitmagazin und da gibt er sich als Hundefan, als Schauspieler, der gerade ein bisschen Probleme hat, gute Rollen zu bekommen, geht auch um seine Homosexualität. Kevin Spacey war lange nicht geoutet. Der Grund, warum er gerade keine Rollen bekommt, der steht schon auch im Text, darum geht's auch. Spacey werden von mehreren Männern sexuelle Übergriffe vorgeworfen, steht deswegen auch bald vor Gericht. Und aber trotzdem, der ganze Text, der liest sich so, als würde Spacey hier schon mal vorsichtig sein Comeback vorbereiten mit einem gut überlegten Narrativ. Ähnliches sieht man gerade auch bei Rammstein. Da sollen gleich mehrere Narrativmanager am Werk sein. Und das gibt's im Pop tatsächlich häufiger. Das nennt man auch Spin-Doctor. Also Leute, deren Beruf das ist, öffentliche Narrative in eine bestimmte Richtung zu rücken. Das ist ganz interessant, sich mal anzugucken, wie das funktioniert. Lassen wir uns jetzt erklären von Mirko Derbmann. Der ist Creative Director bei der Berliner Werbeagentur Scholz & Friends. Hallo, Herr Derbmann.
Hallo, guten Tag.
Also jetzt mal ganz praktisch für den Fall Kevin Spacey. Da stehen also noch Untersuchungen und Verfahren aus, aber trotzdem bekommt ein Schauspieler die Gelegenheit, mit großen Zeitungen über sein Comeback zu sprechen. Wie funktioniert sowas hinter den Kulissen? Welche Fäden werden da gezogen?
Also hier, glaube ich, ist das Strategische daran, ist ja ganz offensichtlich. Der Mann hat in 2 Wochen seinen Gerichtsprozess und hat jetzt gut 2 Jahre lang wirklich relativ eisern geschwiegen. Also ich habe nichts von Kevin Spacey gehört. Und ich nehme mal an, das merkt man jetzt im Interview auch, man hat einen großen Rechtfertigungsdrang. Mhm. Aber er ist sicherlich auch gut beraten gewesen, einfach ganz, ganz still zu halten. Und jetzt wärmt er sich sozusagen auf. Und das sind 2 Elemente, die jetzt hier strategisch und taktisch auch für den Prozess, glaube ich, schon eine Rolle spielen. Das eine ist, dass er sich selbst natürlich auch als Opfer inszeniert. Also, weiß nicht, früher hätte man vielleicht gesagt, schwere Kindheit. Also die Homosexualität in The Closet, dass er nicht raus konnte, weil er dachte im Grunde, das geht nicht. Und vielleicht ging es auch lange Zeit in seiner Karriere. Wäre sicherlich ein Hemmnis gewesen, das muss man auch sehen. Und und da ist er das Opfer und dann eben sein Vater, die familiäre Situation, sein Bruder. Also das ist diese, ne, die Empathie für sich erzeugen und gleichzeitig auf der anderen Seite eben auch ganz klar sagen, ich bin unschuldig, ich erwarte sicher einen Freispruch. Die Rollen liegen schon da und die Probleme, die ich habe, die liegen an der Cancel Culture und nicht an meinem Verhalten. Also er deflektiert ja das alles sozusagen. Die Menschen, die ihm die Rollen gerne anbieten würden, tun das nicht aus Angst vor Repressionen. Und sobald er freigesprochen wird, werden auch diese Rollen kommen. Er beschwört, er manifestiert sozusagen das Ergebnis, das er sich von diesem Prozess erhofft. Und das tut er clevererweise nicht in der US-Zeitung, wo der Backlash wahrscheinlich sofort riesig wäre. Das tut er nicht in Großbritannien, sondern er tut es in Deutschland, ne? In einem Markt, wo erstmal das in einer anderen Sprache erscheint. Das ist jetzt übersetzt auch natürlich zu kriegen, aber das kommt dann aus Deutschland. Das hat er hier, ne? Er geht sozusagen an den Rand, so ein bisschen geografisch und stiehlt es von da ein. Und das macht er 2 Wochen vor seinem Prozess. Und das ist, finde ich, also es ist taktisch wahrscheinlich richtig, ob man es gut findet, dass ihm diese Bühne dann so kurz vor einem Gerichtsprozess gegeben wird, um sich so ausführlich zu erklären. Ne, da könnte man auch sagen, da hätte man jetzt auch abwarten können, bis er das vor Gericht getan hat. Aber er präpariert die Argumente schon mal und diese Strategie.
Zumal der Text sich ja auch darüber Gedanken macht, ne, warum gerade jetzt die Zusage kommt zu diesem Gespräch, zu diesem Porträt. Ja. Aber das heißt, Sie als Werbeprofi gehen davon aus, da hat Kevin Spacey Profis, die mit ihm zusammenarbeiten und ihm gesagt haben, was er erzählen soll und die sich Gedanken gemacht haben, was wann wie platziert wird.
Ich bin mir da relativ sicher auch, dass, also es ist einfach, ich glaube, in jedem Menschen, der auch so angegriffen wird, ist einfach dieser Wunsch, sich zu äußern und sich zu erklären, so stark, dass man normalerweise immer in die Öffentlichkeit gehen würde. Und dieses sehr taktische Verhalten deutet meiner Meinung nach schon darauf hin, dass er da beraten ist und natürlich aus seiner Perspektive, aus dem, was er erreichen will, auch sehr gut beraten ist bisher.
Aus der Politik kennen wir das ja, ne? Den Begriff der KrisenmanagerInnen. Aber wo gab es das denn schon in der Popkultur in anderen Fällen? Also wo hat gute Markenkommunikation den Ruf von einem Künstler oder von einer Künstlerin auch vielleicht bei ähnlich schweren Vorwürfen wie hier gegen Kevin Spacey nochmal retten können? Also wo sind andere Fälle, wo man sieht, wie das funktioniert hat?
Also bei den Dingen, an die wir uns erinnern, funktioniert das tatsächlich sehr, sehr selten. Wenn man es mal, also Herr Türk oder Herr Kachelmann sind am Ende natürlich irgendwie wieder da und sind auch juristisch teilweise eben rehabilitiert, aber gesellschaftlich dann doch nicht. Also es ist dann irgendwie sehr, sehr schwierig. Und das zeigt auch, dass es eigentlich immer da funktioniert, wo das Narrativ vorher eingespeist wird. Also wo man vorher oder eben sehr früh im Prozess schon darauf kommt. Also die spannendsten Fälle finde ich eigentlich Donald Trump, der ja diese Locker-Room-Talks, also die Aufzeichnungen, die da gemacht wurden, wo er gesagt hat, dass man Frauen zwischen die Beine greifen darf, wenn man berühmt ist und so weiter. Da hätte man gesagt, das ist jeder andere erledigt. Bei ihm passt es ins Image. Das hat sozusagen das ist Virilität und grenzüberschreitend. Und da hat man gesagt, ja, das ist ein Mann, der sich nicht an die Konventionen hält. Das Gleiche mit Silvio Berlusconi und den Bunga-Bunga-Partys. Der Mann brüstet sich mit seinem Fehltritt. Und das ist natürlich noch eine ganz andere Strategie, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn das Verhalten tatsächlich generell gesellschaftlich geächtet ist, also Fälle von Vergewaltigung oder Kinderpornografie oder so, da funktioniert es so eigentlich nie. Den spannendsten Fall in diesem Zusammenhang finde ich eigentlich, dass Tom Cruise seit Jahrzehnten mit Scientology und allem, was damit zusammenhängt, unter der Wahrnehmungsschwelle her segelt. Man liest so alle 2 Jahre mal von jemandem, der irritiert war, weil er bei ihm zu Hause war und das war irgendwie komisch und er hat die Scheidung und was ist mit den Kindern eigentlich und Scientology spielt da über eine Rolle, aber es ist eigentlich so, dass das öffentlich in der Wahrnehmung kaum eine Rolle spielt. Also der schafft es perfekt eigentlich, die Agenda für sich so zu setzen, dass die kritischen Teile, die der Öffentlichkeit möglicherweise kritischen Anteile, eigentlich nie richtig hochkommen. Und das ist dann schon, ich nehme auch an, dass auch da hinter den Kulissen Strippen gezogen werden, dass das so bleibt.
Es hat ja jetzt Gründe, dass wir mit Ihnen sprechen und nicht mit einem Spin-Doktor selber, ne? Der oder die würde wahrscheinlich halt nicht viel sagen. Das gehört ja irgendwie zur Natur der Sache, dass da Diskretion dazu gehört und das hat natürlich auch irgendwie ein paar moralische Implikationen. Aber will man uns da wirklich erzählen, dass sich so ein Promi-Narrativ ganz von alleine in eine günstige Richtung bewegt hat? Oder wie funktioniert das da mit dieser heimlichen Arbeit?
Also ich glaube, man weiß es dann irgendwie doch immer und man geht ja auch davon aus, dass diese Menschen beraten werden. Das wäre auch sonst irgendwie unprofessionell. Es ist nur, glaube ich, so, dass diese Firmen es gar nicht so gerne haben, wenn dann eben ihr Name in diesem Zusammenhang auch fällt. Also den Medienanwalt Scherz, der jetzt auch juristisch Rammstein vertritt oder Till Lindemann, den kennt man natürlich, ne, weil der sozusagen mit seinem Namen ja auch die Unterlassungserklärung rausschickt und so. Aber die beratenden Firmen sind, glaube ich, im Gegensatz zu so Werbeagenturen wie meiner, die ja ganz gerne für ihre Arbeit auch Lob und Preise einheimst und stolz ist drauf, im Gegensatz dazu sind, glaube ich, diese Krisen-PR- und Image-Firmen sehr, sehr froh, wenn so wenig Menschen wie möglich ihren Namen kennen.
Rammstein ist ein ganz gutes Stichwort. Die arbeiten ja nicht nur mit einem Anwalt zusammen, sondern auch mit einer Kommunikationsagentur. Daran können wir vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, welche Interessen da noch dranhängen, ne? Weil es geht ja nicht um den Ruf von Till Lindemann, sondern es sind irgendwelche Interessen da, die anscheinend wichtiger sind, als die Fälle aufzuklären und sicherzustellen, dass es keine Übergriffe bei Konzerten gibt. Also für wen ist das alles wichtig, dass das Image sauber ist?
Ja, also im Gegensatz zu Kevin Spacey gehört Till Lindemann sozusagen nicht nur sich alleine, sondern die Maschine Rammstein, da verdienen ja Dutzende von Menschen, Institutionen, Organisationen, börsennotierte Unternehmen Geld mit, und zwar Hunderte von Millionen. Und insofern ist er eigentlich Teil eines riesigen Unternehmens, eines Konzerns, und er ist sozusagen jetzt, weiß nicht, die A-Klasse eines riesigen Entertainment-Konzerns, so der Elchtest. Ne? Und dann ist es natürlich klar, dass es nicht, die Frage ist gar nicht, besorgt Till Lindemann sich jemanden, der ihn unterstützt dabei, sich öffentlich zu äußern, strategisch klug zu äußern, taktisch gut zu äußern, sondern der Schutz der Marke Rammstein ist das Interesse eines Konzerns, eines Konglomerats. Und der Schutz dieser Marke ist dann sozusagen auch vielleicht sogar ein bisschen über seinen Interessen. Es muss jetzt, also ich weiß nicht, ob er sich vielleicht schon erklären will, auch wie, aber im Grunde geht es jetzt ja auch für viele Menschen darum, dass er gut beraten ist, damit diese Marke das überlebt und damit weiter Geld verdient werden kann. Und das sind dann im Zweifel eben, wenn es an der Aktie notiert ist, dann hängt da auch das Geld von irgendeinem Pensionsfonds vielleicht drin, ne? Und die Renten von Leuten. Also in solchen Fällen wird es dann immer schwierig. Kevin Spacey will selber wieder Rollen haben und er will seinen Ruf rehabilitiert haben. Er will wieder ein Teil der Gesellschaft sein. Er will zu Partys eingeladen werden. Er will akzeptiert sein und nicht mehr. Das ist individuelles Interesse. Rammstein ist eine Riesenmarke. Also der Rammstein-Katalog ist milliardenwert. Und da stehen natürlich ganz andere Interessen dahinter, die auch anders dann geschützt werden müssen. Und da ist er wahrscheinlich auch gar nicht, das kann er auch gar nicht selbst dann entscheiden, wie sich da wo geäußert wird.
Mirko Derbmann, Creative Director bei der Werbeagentur Scholz & Friends, hat uns den Beruf des Narrativmanagers erzählt oder auch Spin-Doktor. Das sind Leute, die zum Beispiel in Fällen wie bei Kevin Spacey oder bei Till Lindemann dafür zuständig sind, das öffentliche Narrativ zu lenken in eine Richtung, die der Promi-Marke eben nicht mehr schadet. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.